So, heute möchte ich weitermachen mit dem Thema Fürsten und Gewalten, Teil 2. Wir hatten letzten Sonntag das Thema Fürsten und Gewalten, Teil 1. Das ist ein unangenehmes Thema, weil es das behandelt, was in der unsichtbaren Welt passiert. Manche haben zu viel Respekt davon oder sogar Angst, aber seid getrost, unser Herr hat sie besiegt und entmachtet. Ich finde es gut, mehr darüber zu wissen, weil wenn wir unseren Feind gut kennen, da wissen wir auch, was er vorhat, wie er uns überlistet, und wenn wir wissen, was er vorhat, dann können wir uns auch dementsprechend verhalten. Genau. Epheser 6, 12 sagt, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das war die neue Übertragung, also die Ranger-Bibel. Mein Ziel ist, unsere Feinde besser kennenzulernen. Wer sie sind, was sie können und was sie vorhaben. Epheser 6, 11, ein Vers davor, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Und was ich so fett markiert habe, das ist das Wort heimtückisch. Heimtückisch ist nicht offensichtlich, ja. Also da ist Kalkül dahinter, da ist böser Wille, da ist List. Ja? Und heimtückisch, jeder von uns ist mal überlistet worden, besonders am 1. April. Ja? Also da machen sich Leute Scherze und erlauben sich so viel. Ja? Und jeder ist mal auf irgendwas reingefallen. Ja? Heimtücke. Und das ist das Lieblingsdatum vom Teufel. Ja? Der praktiziert es jeden Tag, der ist heimtückisch. Ja, der ist heimtückisch, der will uns überlisten. Aber Apostel Paulus sagt, zieht euch die volle Rüstung Gottes an. Das ist ein Rezept, um stand halten zu können. 2. Korinther 2,11 steht, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Also Paulus geht so weit zu sagen, wir sind nicht in Unwissenheit. Wir wissen, was der Teufel vorhat. Wir wissen, wie er agiert. Also Paulus hat sich mit dem Thema beschäftigt. Er ist sehr oft Opfer geworden von diesen Angriffen des Teufels. Und er sagt, wir sind nicht in Unwissenheit. Also seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Wir kennen, was er vorhat. Gottes Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort gibt uns Einblicke in der unsichtbaren Welt, klärt uns auf, dass es Engel gibt, die freiwillig und bewusst gegen Gott rebelliert haben. Geschöpfe Gottes, die jetzt gegen Gott sind und auch gegen uns Menschen. Das letzte Mal haben wir über mehrere Engelrebellionen gesprochen, der Vorfall vom Garten Eden, 1. Mose 6, 4 dann. 1. Mose 11, 8 will ich nicht nochmal zitieren, das wäre sonst zu lang. Also ihr könnt die letzte Predigt runterladen und anhören, wenn ihr wollt. Ist ziemlich interessant und haarsträubend. Genau, also 1. Mose 11, 8 in Verbindung mit dem Psalm 82. Also ein sehr, sehr merkwürdiger Psalm. Das ist eine theologische Position, die weniger bekannt ist und nicht rettungsrelevant. Also ob man es hübsch findet oder nicht, das ändert nicht an der Tatsache, dass du durch Jesus gerettet bist. Das ändert gar nichts. Aber es ist gleich interessant, um andere Bibelverse besser zu verstehen, die auch sehr merkwürdig sind. Genau. Aber ich will es uns heute ein bisschen einfacher machen und halt mit dieser klassischen Predigt über den Teufel. So, Hesekiel 28, 13, das kennen die meisten von euch und jeder von uns hat mindestens einmal das gehört. Ich lese vor: In Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteine, mit Sardis, Topaz, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd, warst du bedeckt, und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen. An dir gearbeitet, am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Also dieser Engel wurde erschaffen, er ist nicht gleich Gott, gleich wie Gott, der ist nicht ewig, der ist nicht allmächtig oder allwissend. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter die feurigen Steine. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres voll Frevel geworden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berge Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich von den Königen zum Schauspiel gemacht. Wo wir in Florenz waren, wir waren natürlich auch zu dem Turm zu Pisa, der schräge Turm. Genau, und da haben wir auch, wenn wir an diese unendlich lange Schlange, Schiffeturm, ja, genau, schräg. Es ist schräg. Genau, da haben wir, wo wir in dieser Schlange waren, eigentlich haben wir irgendwann mal aufgegeben, Ticket zu kaufen, weil die Schlange war so lang. Wir haben gegenüber geguckt und dann stand unten Angelo Caduto, ja, das ist so eine Bildhauerei von einem polnischen Bildhauer, Igor M., ich habe vergessen, wie der heißt. Genau. Und ich fand es sehr interessant. Wir haben ein Foto gemacht. Ja, also die gebrochenen Flügel und diesen kaputten Schädel. Ja, also sehr, sehr interessant. Ich habe von allen Seiten geguckt. Ja, und da habe ich, das kann nur das gemeint sein. Angelo Caduto. Ja, also für mich Rumäne, ich verstehe ziemlich viel. Der gefallene Engel. Und da dachte ich, das kann nur das sein. Und das fand ich sehr interessant, dass sein Kopf, sein Schädel auch zerschmettert ist. Ja? Also irgendwas in dem Denken von diesem Engel stimmt nicht mehr. Gell? Und wenn man sich in der Welt anguckt, was er zu allem fähig ist und die Boshaftigkeit, ja? Also total, total gestört, kann man sagen. Genau. Und was interessant ist, was diese Prophetie angeht, es geht um Typen. Ja? Also ursprünglich spricht der Hesekiel gegen den König von Babel, gegen den König von Tyrus, genau. Die andere Prophetie von Jesaja ist gegen den König von Babel, genau. Und Gott legt ihm auf dem Herz, etwas gegen diesen König zu sagen. Der hat die gleichen Anzeichen von Stolz und Übermut wie der gefallene Engel. Und auf einmal, der fängt dann gegen diesen König zu prophezeien und der Heilige Geist lenkt die Prophetie und offenbart, es ist so wie eine Rückblende, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, wo dieser Engel des Lichts, dieser Cherub, wunderschöner Cherub, gefallen ist. Und dann merkt man, ah, das ist ein Typ, ja, das wiederholt sich jetzt in diesem König von Tyrus. Da würde ich weiter lesen, auch den zweiten Abschnitt, könnt ihr bestimmt auch, Jesaja 14, 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Ja, das kennt fast jeder, also wie bist du zu Boden geschmettert, du, die die Völker niederstrecktest? Und doch hattest du in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die wolkengehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ja, zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Genau, der gefallene Engel. Und das war ursprünglich auch so eine Prophetie, wie vorhin gesagt, gegen den König von Babel. Jetzt habe ich es richtig. Wer ist der Teufel? Ursprünglich ein von Gott erschaffener Engelwesen, ganz besonders und zwar so speziell gemacht, dass eines Tages er sich gedacht hat, ich könnte Gottes Job übernehmen. Ja. Wer kann dem Allerhöchsten, ich will dem Allerhöchsten gleich sein? Schon per Definition, man kann nicht mit dem Allerhöchsten gleich sein, weil der Allerhöchste ist. Genau, er ist übermütig und stolz, dass erste Wesen im Universum, das gesündigt hat. Da sind die meisten Bibellehrer einverstanden, Ursprung der Sünde. Und zwar dieser Stolz hat der Ursprung in diesem gefallenen Engel. Er hat sich gegen den guten, schönen und heiligen Gott entschieden. So ist er böse, hässlich und unrein geworden und wurde von Gottes Anwesenheit auf der Erde geworfen. Wenn man sich von Gott trennt, da hat man nicht mehr viele Optionen. Wenn man gegen Gott ist, da wird man genau das Gegenteil von Gott. Genau. Offenbarung 12,9, auch das Thema gefallene Engel, Teufel. So wurde geworfen der große Drache, also 12,9, Offenbarung 12,9, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Satan heißt Widersacher oder Ankläger. Der, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf der Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Was interessant finde, dass Johannes den Teufel auch die alte Schlange benennt. Und das bringt uns mit dem Gedanken im Eden. Er identifiziert, ja, die alte Schlange, die ersten Menschen verführt hat, das ist der Teufel, der Satan. Jetzt lass uns mal kurz vorstellen, was im Garten Eden passiert ist. Dieser Engel, gekleidet in Herrlichkeit, hat eine sehr wichtige Position in der himmlischen Welt. Er guckt auf einmal auf der Erde und sieht, dass Gottes Aufmerksamkeit geht jetzt so zur Erde. Da sieht er die ersten Menschen. Passt ihm nicht, dass Gott Zeit mit denen verbringt und so. Und dass Gott sagt, hey, du bist krönt den Menschen als der Herrscher über die Erde. Was ist in seinem Herzen passiert? Und das passt ihm gar nicht. Da guckt er auf der Erde und sagt, okay, da muss ich was unternehmen. Er verführt dann, er kann das nicht akzeptieren, mag nicht, dass Gott sich so mit den Menschen beschäftigt und dass der Adam als der Herrscher über die Erde eingesetzt wird. Er verführt die Menschen und er denkt sich, okay, wenn ich die Menschen in die Sünde bringe, dann Gott ist gerecht, ich kenne Gott und die Menschen werden unter dem Gericht Gottes fallen und hoffentlich zerstört er sie. Er rechnet nicht damit, dass die Menschen Gnade haben werden und dass Gott das Gericht auf sich selber nehmen wird. Auch wurde das vorangekündigt, ja, in dieser Prophetie, die Same der Frau wird der Kopf der Schlange zertreten. Der rechnet gar nicht damit, was in der Zukunft passiert ist. Das hat er wirklich nicht geahnt. In 1. Korinther 2, 7 und 8 habe ich zwei Bibelverse entdeckt, die sehr interessant sind und vielleicht ein Licht drüber werfen über diese Sache. Sondern wir reden Gottes Weisheit in ein Geheimnis. Die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Gottes Plan, die Menschen trotzdem zu erretten. Gottes Plan, den Menschen Gnade zu zeigen, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Also interessant ist, lass uns mal davon ausgehen, dass es die Fürsten der Welt waren. Also in Rom war Kaiser Tiberius zu der Zeit, wo Jesus gekreuzigt worden ist, der hat ihn nicht die Bohne interessiert oder leid getan, dass sie Christus gekreuzigt haben. Herodes hat es nicht bereut, dass er Jesus gekreuzigt hat. Pilatus, vielleicht ein paar Gewissensbisse, aber mehr nicht. Kajapha und die anderen Priester, die haben sich riesig gefreut, dass sie endlich Jesus gekreuzigt haben und dass sie zum Schweigen gebracht haben. Also, welche Fürsten ist hier die Rede? Da können nur die Fürsten sein, von denen auch Paulus spricht, die Fürsten, die in die Luft herrschen, diese böswilligen Geister. Es geht um die Mächte des Finsternis. Hätten sie gewusst, wenn sie kreuzigen, und dass diese Kreuzigung durch die Auferstehung Christi eigentlich den Sieg über sie bringt, hätten sie das nicht gemacht. Das ist interessant, wie Paulus hier denkt. Sie hätten den Herr der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Es war eigentlich ein phänomenales Eigentor von den Mächten der Finsternis, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Denn das hat eins für alle Mal ihr Schicksal besiegelt. Jesus hat sie am Kreuz besiegt und entmachtet. Kolosser 2,15: Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Kolosser 1,12: Und Dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht, welche uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis oder Mächte des Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ein gewaltiges Eigentor für die Mächte des Finsternis. Die sind entwaffnet, besiegt und die Menschen sind von deren Macht unter die Macht Gottes gekommen. Der Weg wurde frei gemacht. Paulus sagt es Herr Jesus, als er sich dem Paulus offenbart auf dem Weg nach Damaskus, der macht es noch klarer und noch schöner. Apostelgeschichte 26, 17 und 18. Tut mir leid, dass ihr so viel blättern müsst, aber ich finde die Bibelverse total spannend. Und ich will dich erretten, also Jesus sagt zu Paulus, ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Halleluja. Von der Macht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Jetzt macht auch Sinn, warum die Gemeinde nicht von den Pforten der Höhle besiegt worden ist, weil die Pforte der Höhle sind zerrissen und diese Leute, die gefangen gehalten worden sind, die können zum Evangelium kommen. Und viele kommen es auch. Also wenn man das weiß, dann ist das Evangelium eine sehr, sehr wertvolle Information. Die wertvollste Information, die wir haben. Jesus starb für deine Sünden. Das ist Musik in den Ohren von jedem Sünder, der weiß, dass er Sünder ist. Die schönste Musik. Wenn du an ihn glaubst, du wirst deine dunkle Zelle verlassen. Jesus zerreißt deine Ketten. Amen. Das wünsche jeden Sünder, der Jesus braucht und der bewusst ist, ich brauche Jesus. Von der Macht des Satans zu Gott. Wenn wir uns bewusst sind, dann, dass unsere Nachbarn und viele unserer Arbeitskollegen und die meisten eigentlich unter die Macht des Satans sind und dass wir der Schlüssel besitzen für deren Befreiung, da müssen wir, ich glaube, ich selber, ich muss mehr drüber denken und meditieren und endlich mal mehr tun oder Action. Ja. Eine sehr, sehr wichtige Information. Jetzt möchte ich ein bisschen, war eigentlich die ganze Zeit meine Absicht, ein paar Strategien des Teufels offen zu legen, wie am Anfang angekündigt, denn wir sind nicht in Unwissenheit über das, was der Teufel vorhat. Wir kennen seine Absichten und die Art, wie der arbeitet. Eine Priorität des Teufels ist, die Leute zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt. Und dass es sogar Gott nicht gibt. Das ist das leichteste Spiel. Und wenn es keinen Gott gibt, dann sei du dein eigener Gott. Lebe nach deinen eigenen Gesetzen. Ja? Also wenn es keinen Gott gibt, dann ich melde mich. Oder bist du selber. Ja? Das ist eine sehr, sehr perfide Lüge des Teufels. Jesus nennt den Teufel der Vater der Lüge. Der lügt vom Anfang an. Hey, weißt du was, du bist Gott. Oder du kannst Gott werden, wenn du genug Ohm mit verknotenden Beinen sagst und meditierst. Ja, du kannst Gott werden. Und dann hast du deine eigenen Regeln. Und wenn es keinen Gott gibt, dann musst du auch niemandem Rechenschaft geben. Das ist so konvenabel. Das würde jeder akzeptieren. Ja? Das ist so gut. Oder, ja, wir sind hier per Zufall. Eine Laune des Universums, gefangen in Ignoranz, aber schützt uns die Unwissenheit, eine oberflächliche Lebensphilosophie vor den Konsequenzen? Natürlich nicht. Ignoranz schützt vor Konsequenzen nicht. Du kannst die rote Ampel ignorieren, das kann tödlich enden. Oder im besten Fall mit einer hohen Geldstrafe. Die Schöpfung bezeugt, dass es einen Schöpfer gibt. Der miserable Zustand der Menschheit bezeugt, dass es irgendwas falsch gelaufen ist und dass es auch einen Verantwortlichen dafür gibt. Der Teufel und seine gefangenen Engel, in denen sich die erste Sünde, sagen wir so, die haben das Patent für die Sünde, die haben es erfunden. Und die Menschen auch verführt, natürlich. Eine andere Strategie des Teufels wäre, das Evangelium zu stoppen. Diese lebensrettende Nachricht entreißt Menschen aus seiner Macht und versetzt sie in das Reich Gottes. Der Teufel will den Krieg so lange wie möglich hinausziehen. Besser ein Status quo als das Kommen des Tages des Herrn, wo er weiß, er wird gerichtet. Er weiß, was er ihn erwartet. Ein Tag, wo sein Schicksal für alle Ewigkeiten besiegelt wird. Mit jedem Menschen, der sich bekehrt, wird seine Schlinge enger, weil Apostel Paulus verrät uns auch, dass es eine Zahl der Heiden gibt, bis das Zahl der Heiden, die zu Jesus kommen, erfüllt wird. Danach dreht sich der Fokus voll auf Israel und dann dauert es nicht mehr lange. Und der Teufel weiß das. Der weiß es. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und jede Seele, die sich bekehrt, ist wie ein Staubkorn in dieser Sanduhr. Gell? Läuft und läuft, aber irgendwann mal ist alle. Genau ist das. Der hat voll den Stress. Aber er tut mir nicht leid, um sich zu geben. Deswegen sollen wir das Evangelium öfters und lauter wie sonst predigen. Weil er das stoppen will. So wird das Reich Gottes gebaut. Nehmt es mir böse, aber der Spruch, predige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worte, finde ich nicht ganz koscher. Wir können sehr nett und gütig sein. Wenn wir die Botschaft nicht weitergeben, bedeutet nicht viel. Wieso? Weil ein Atheist noch besser ist als du vielleicht. Ich habe Leute getroffen, die nicht an Gott geglaubt haben und die waren edler und vielleicht besser als ich als Christ. Ja? was, wenn ein Buddhist oder ein Hindu besser ist als du? Was hat das zu sagen? Habt ihr den Dalai Lama angeguckt? Wenn man den guckt, nur ein Lächeln und oh, der hat so einen Frieden, ja? Dieser Mensch, der tötet wortwörtlich keine Fliege. Weil seine Religion sagt, hey, deine Oma kann in dieser Fliege reinkarniert sein. Du würdest deine Oma nicht töten. Ja? Die glauben an Reinkarnation. Und deswegen, Dalai Lama, der tötet keine Fliege, wortwörtlich. Ja? Und der hat so ein Lächeln, so einen Frieden und der ist so nett. Heißt es, dass seine Botschaft wahr ist oder die Lehre, die er verbreitet? Nein. Es heißt aber auch nicht, dass die Christen das Evangelium predigen sollen und dabei unmöglich sind. Ja? Also dass wir sagen, ja, spielt nicht, wie ich mich verhalte, sondern das, ich habe gehört, in einer Predigt hat einer gesagt, ey, das Evangelium predigen ist wichtig, spielt keine Rolle, wie ich mich verhalte. Also ich sage, ich beleidige alle Leute, das ist auch nicht der Weg, sondern dass die beiden, die müssen miteinander gehen. Philipper 1,27, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Also wenn wir das Evangelium predigen, wir sollen uns auch so würdig des Evangeliums verhalten. Römer 10,17, demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Also ich kann richtiger, guter, ganz guter, netter Mensch sein, wenn ich meinen Mund nicht aufmache, um das Evangelium weiterzugeben. Ich erzähle aus meiner Erfahrung. Ich habe 6 Jahre lang für eine Firma gearbeitet. Also wirklich, ich habe so gearbeitet, als wäre Jesus mein Chef gewesen. Ich habe dann Jahre später erlebt, dass ich eigentlich, weil ich so nett war, schlechter bezahlt worden bin als alle anderen. Und mein Lebensstil hat mein Chef nicht wirklich beeinflusst, weil er hat gesagt, ja, er ist ja glücklich mit dem Geld. Er springt immer, wenn ich den braucht. Super, was ich für ein Glück habe. Und das war's. Ich habe ihm nicht über Jesus erzählt. Was hat er davon? Gar nichts. Nichts. Wenn man den Mund nicht aufmacht, das Evangelium zu predigen, ein impeccables und sehr nettes Verhalten, ist zwar nett, bringt vielleicht Geld, mehr Geld in der Firma, weniger Probleme, aber bringt nicht viel. Ja. Besser wäre gewesen, beides. Ja, das Evangelium zu prägen und auch ein Verhalten, was würdig ist, der Evangelium. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass das Evangelium verkündigen heißt nicht immer Erfolg für uns. Das heißt nicht, dass Leute in Tränen ausbrechen und sagen, wow, die fallen uns um den Hals und sagen, boah, du hast mein Leben heute gerettet. Es ist sehr selten der Fall. Oder dass wir nicht sehr viel Ruhm und Anerkennung bekommen, weil wir das Evangelium predigen, sondern eher das Gegenteil. Aber was mir wichtig ist, weiterzugeben, ist, wir sind verantwortlich, das Evangelium weiterzugeben, aber wir sind nicht verantwortlich, wie die Leute darauf reagieren. Also finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe mir Vorwürfe manchmal gemacht, ja, vielleicht habe ich nicht die richtigen Worte gesprochen, vielleicht, ich sehe kein Ergebnis und so weiter. Ich habe mich belastet mit diesen Gedanken, aber du sollst die gute Saat streuen. Was dann passiert, hängt von Gott ab und auch von den Menschen. Wir dürfen auch den Leuten keine leeren Versprechen machen. Einfach nur das Evangelium. Weil es Leute gibt, die versprechen dir den Himmel auf Erden, wenn du dich bekehrst, aber dann bricht die Hölle ab. Deine Verwandtschaft vielleicht hasst dich oder grenzt dich aus. Du hast unheimlich viele Probleme, weil du Christ bist. Und wenn dir einer verspricht, hey, du wirst Christ, alles wird gut, du wirst auf der Wolke 7 sein, das ist kein Evangelium. Keine leeren Versprechungen, einfach das Evangelium. Man wird gerettet, man hat Jesus, man hat Frieden, man hat Vergebung der Sünden, man hat ein ewiges Leben. Das, da sagt Jesus, ja, ich garantiere für diese Sachen. Aber leere Versprechungen sollen wir nicht machen. 2. Korinther 4, 3 und 4 steht, ist aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, dass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche Gottes Ebenbild ist. Manchmal müssen wir das auch akzeptieren. Predigen wir das Evangelium einmal, zweimal, fünfmal derselben Person. Aber was können wir noch mehr machen? Ja. Der Teufel wird alles Mögliche unternehmen, die Menschen von dem Evangelium fernzuhalten. Und auch einmal gehört und nicht umgesetzt, das Wort Gottes, das Evangelium, er kommt, um das Wort zu klauen. Lukas 8, 11 und 12. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis von dem Sämann. Das Gleichnis bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Wege sind die, welche es gehört haben. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Auch da, also wenn man das Evangelium predigt und die Leute es nicht annehmen, da kommen diese sogenannten Vögel, ja, der Teufel, und klaut das Wort weg. Das wären ein paar Strategien des Teufels, die Leute von Gott fernzuhalten. Was, wenn aber die Menschen das Evangelium annehmen? Wird dann ruhig? Das heißt, der Teufel lässt uns in Ruhe. Nicht unbedingt. Also 1. Petrus 5, 8 steht, seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. 2. Korinther 11, 3. Ich fürchte aber, es könnten wie die Schlange mit ihrer List Eva verführte, so auch eure Sinne verdorben und von der Einfalt gegen Christus abgelenkt werden. Paulus fürchtet sich um die Leute, die das Evangelium bekommen haben. Epheser 4, 26. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum den Teufel. Als wir Kinder Gottes geworden sind, wurde die Macht der Sünde und des Teufels gebrochen in unserem Leben durch das Kreuz Jesu. Wir haben sein Gebiet verlassen und jetzt leben wir in das Reich Gottes, das ist klar. Und auch in diesen himmlischen Örtern. Aber eine von den Möglichkeiten, die dem Teufel übrig geblieben sind, gegen uns zu kämpfen, wären Krümbrüllen wie ein Löwe. Und der Löwe brüllt eigentlich nicht, wenn er sich sicher ist, dass die Gazelle sein Mittagessen wird, weil er erschreckt sie. Also wenn er brüllt und die haut ab, da hat er kein Essen mehr. Sondern er brüllt zum Einschüchtern. Er brüllt, um zu sagen, ich bin hier der Chef, ihr alle Tiere fürchtet euch vor mir. Und das ist dem Teufel übrig geblieben, rumbrüllen wie ein Löwe, uns einzuschüchtern, Angst einjagen, was vorhin auch das Thema in unserer Gebetszeit war. Einschüchtern, Angst einjagen. Es ist unfassbar, wie leicht Menschen kontrolliert werden durch Angst. Den ganzen kommunistischen Ostblock war auf Angst aufgebaut. Angst, etwas zu verlieren, Angst, die Gesundheit zu verlieren vielleicht. Vielleicht haben die Angst, jetzt rede ich von uns, das Angesparte zu verlieren, das Geschäft, Ansehen zu verlieren, das komfortable Leben. Was macht uns am meisten Angst? Also ich denke über mich selber, ihr könnt auch über euren Zustand selbst denken. Was macht euch am meisten Angst? Ist es vielleicht der laute Schrei des Teufels, der uns einschüchtern will? Und wenn schon die schlimmsten Befürchtungen kommen würden, theoretisch, haben wir vergessen, dass wir das ewige Leben haben? Dass Gott uns trösten wird für das, was wir hier gelitten haben? Eines Tages, die Tränen, die du in deinen Augen hast, werden weggewischt, persönlich von Jesus. Du hast das ewige Leben, egal was passiert. Was darf so schlimm sein? Ja. Und wenn das Schlimmste eintrifft in unserem Leben, unvorstellbare Sachen, vielleicht verlieren wir den Ehepartner oder was auch immer, ja, Kinder, war es wert, dann so lange in Angst zu leben? Was passiert, passiert. Aber die Zeit davor, die wir in Angst gelebt haben, was bringt uns das? Die Angst, diese Lähmung, das bringt uns gar nichts. Wenn der Teufel rumbrüllt und er hat es geschafft, uns Angst einzujagen, dann hat er uns dort, wo er uns haben will. Wir sollen aber da sein, wo Gott uns haben will und nicht, wo der Teufel durch seine lauten Schreie uns haben will. Eine andere Möglichkeit, was der Teufel hat, wäre Verführung oder Tricks. Ja? Gottes Wort anzuzweifeln, das hat er mit Erfolg im Garten Eden gemacht. Gottes Wort verdrehen. Und da steht, die Sinne verderben, das sagt der Apostel Paulus. Er hat Angst, dass die Schlange, die Eva verführt hat, der Teufel auch unsere Sinne verderbe. Und der Teufel hat auch Eva damals gefragt, hat Gott wirklich gesagt, bringt Zweifel. Und wir haben auch Zeiten und Momente in unserem Leben, wo wir mit manchen Bibelversen nicht klarkommen, weil die einfach zu schön klingen. Und wir denken, ach, wird wirklich Gott das und das mit mir machen? Oder wird wirklich das so sein? Und da kommen die Zweifel. Und wenn wir da noch viel längere Zeit mit dem Teufel rumdiskutieren, und da kann er uns noch mehr Zweifel einbringen und noch mehr und noch mehr. Oh nein, ihr werdet nicht sterben, hat er Eva und Adam gesagt, wenn ihr ungehorsam gegen Gott seid. Ah, ungehorsam gegen Gott ist gar nichts, ist nicht schlimm. Der Teufel versucht uns eine verdrehte Realität zu präsentieren. Unsere Sinne verderben unsere Wahrnehmung. Ja, jetzt lass uns mal vorstellen, wenn wir uns nicht gut riechen können, da gehen wir in eine Kammer, finden wir ein Glas mit Apfelsaft, versuchen zu riechen, wir riechen ja nichts, weil unsere Sinne funktionieren nicht richtig. Und dann trinkt mal einen Schluck und dann merkt man auf dem Boden vom Glas so ein paar blaue Flecken vom Schimmel. Ja. Lecker! Unsere Sinne haben nicht richtig funktioniert. Und wir haben vielleicht einen Apfelsaft getrunken in einem Glas, was ein Kind irgendwann mal hingestellt hat und vergessen hat. Oder wie wäre es, wenn wir nicht richtig gut sehen können? Wir sehen was, wir sehen ein paar Schatten, aber wir sehen nicht richtig. Ja? Ständig an irgendwelche Ecken und Kanten stoßen, wir sehen nicht mehr gut die Farben von der Ampel. Das ist auch nicht gut. Oder Tastsinn. Wenn das verdorben ist, wenn nicht mehr gut funktioniert, unsere Wahrnehmung, dann verbrennen wir uns an jeder Kerze und heißen Heizkörper oder Heizplatte. Und genau das hat Paulus für eine Befürchtung, dass der Teufel unsere Wahrnehmung verdirbt oder diese Sinne verdirbt. Dass er sagt, dass er mit seinen Maßstäben kommt, dass er sagt, hey, brauchst nicht so eng sehen, Glas passt, geh weiter und so weiter. Wenn unsere Sinne im geistlichen Sinne uns nicht mehr helfen, dann können wir auch das klare Licht Jesu nicht mehr gut sehen. Wir stolpern ständig und wir nehmen an jeder Kleinigkeit Anstoß, weil wir nicht unsere Blicke auf Jesus gerichtet haben. Eine andere Möglichkeit, was der Teufel sehr gerne ausnützt, ist, wenn wir ihm Raum geben. Also in Griechisch heißt Topos. Topos heißt Gebiet. Du gibst ihm ein Gebiet oder du gibst ihm einen Raum, was er sich gerne nimmt, wenn du ihn gibst. Gebet, Epheser 4,7, gebet auch nicht Raum dem Teufel. Denn dort versucht er wieder, alte Gewohnheiten einzuschleusen, Schwächen, alte Sünden, wie das trojanische Pferd. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk von mir. Es wird alles gut. Das trojanische Pferd. Ja. Denn er weiß, so kann er uns beschäftigt halten, bitter, inaktiv in das Reich Gottes. Wenn er geschafft hat, alte Sünden, Schwächen einzuschleusen. Denn so kann er uns innerlich zerstören. Und ein Mensch, der immer gegen diesen Feinde kämpft, der ist schwach, der ist gelähmt. Ich sage nicht, dass er unerrettet ist, ein Mensch, der kämpft mit seinen Schwachheiten, sondern ich sage, der Teufel freut sich, dass dieser Christ inaktiv ist, dass dieser Christ nicht gefährlich ist für sein Reich. Innerlich zerstörte und gelähmte Christen sind für ihn keine Gefahr. Und es ist sehr krank, aber Satan liebt es, dir weh zu tun. Er mag dich zu quälen. Er mag dich, dir weh zu tun. Er schmuggelt bei Nacht und Nebel die Sünde in deinem Leben. Natürlich, wenn du nicht wachsam bist. Und am nächsten Tag sagt er dir, was bist du für ein lausiger Christ? Gott kann einer wie dich nicht lieben oder gar nicht gebrauchen. Was bist du für ein lausiger Christ? Also, wie listig seine Arbeit ist. Zuerst ermutigt er dich, nicht so schlimm, und danach guck mal, was du angestellt hast. Weil der will dich runterkriegen, der will dich da gelähmt, inaktiv, dass du keine Gefahr für sein Reich bist. Er will dich bitter halten, unter Depression und so weiter. Aber da, wo Mist passiert ist, muss wieder aufgeräumt werden. Man schmeißt auch keine schmutzigen Klamotten weg, man wäscht sie. Und glaubst du, dass Jesus dich nicht kennt oder dass er nicht seine Hand ausstreckt und sagt, hey, wir fangen neu an. Wir fangen neu an, ich bin da, ich will dir helfen. 100-mal versagen ist für mich kein Problem, ich will dir trotzdem zur Seite stehen. Es geht weiter. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Langsam ist die Zeit vorbei. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen ein paar von Teufelsstrategien offenlegen und auch ein bisschen zeigen über seine Herkunft, über seine Absichten und von dem was zu lernen und zu wissen, mit Gott, wenn ich mit Gott bin, ich kann alles besiegen. Ich habe den Sieg über die Welt, über das Fleisch, über den Teufel. Wenn ich mit Jesus in Verbindung bin und ich wachsam bin über mein Leben, dann kann ich vollkommen diesen Sieg erlangen. Und jetzt noch einen letzten Bibelvers, Römer 16, 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen in Kurzem. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.